ARD.
Am Ende geht es darum, dass die Europäische Union für ihre eigene Sicherheit einsteht und das, was sie in dieser Zeit tun kann, auch selber tut. Und die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, also das Geld Russlands, was auf europäischen Banken liegt, jetzt zu nutzen und zu sagen, für die Verbrechen, die Russland gerade begeht, lassen wir Russland auch zahlen. Nehmen wir Russland mit in die Verantwortung. Das wäre ein Signal gewesen, das Putin verstanden hätte.
Sagt Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Dazu später mehr in der Sendung.
Nach EU-Gipfel Kritik für Ukraine-Kreditlösung.
Opposition, Grüne sehen in Krediten vertane Chance.
Top-Diplomat, Glaubwürdigkeitsverlust für die EU.
Und eingefrorenes Staatsvermögen, Russland zufrieden mit der EU-Einigung.
Hallo, ich bin Marei Beermann.
Und ich bin Astrid Fietz. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 19. Dezember. Redaktionsschluss war 16.30 Uhr. Ja, es kam anders als gedacht. Der Kompromiss der EU-Staats- und Regierungschefs zu den neuen Finanzhilfen für die Ukraine.
Ja, viele hatten nicht damit gerechnet, dass sich die Mitgliedstaaten nach Start des EU-Gipfels in Brüssel gestern einigen würden. Aber nach stundenlangen Verhandlungen gab es dann am frühen Morgen einen überraschenden Durchbruch. Allerdings sieht der, wir haben in unserer Ausgabe heute früh schon darüber gesprochen, nicht vor, eingefrorenes russisches Vermögen zu nutzen, wie ursprünglich angedacht. Stattdessen gibt es einen zinslosen 90 Milliarden Euro Kredit von der EU für die Ukraine. Wie genau aber sieht dieser Kompromiss aus? Das hat unsere Kollegin Anna Planken, ARD-Brüssel-Korrespondent Christian Feld im Morgenmagazin gefragt.
Ja, Überraschung, Überraschung. Am Ende weiß die EU zu überraschen und es kommt dann am Ende doch zu Plan B. Dieser Kredit, der aufgenommen wird, manche sagen, das sind jetzt Gemeinschaftsschulden. Der Bundeskanzler sagt, nein, es sind ja gar nicht Schulden, weil wir im Hintergrund noch das russische Geld haben als Absicherung. Auf jeden Fall 90 Milliarden für 2 Jahre, gestern noch. Und da erahne ich, dass da manche sich fragen, Moment mal, Plan B hieß es doch gestern, geht gar nicht, weil dafür Einstimmigkeit braucht. Das stimmt auch. Aber jetzt kommt der Kniff, diese 3 Länder, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, die stimmen zwar zu, aber sie müssen sich nicht an den Kosten, die diese Kreditaufnahme mit sich bringt, beteiligen. Und die Ukraine zahlt erst zurück, wenn Russland Reparationszahlen leistet. Dieses eingefrorene Geld bleibt immer noch als Option im Hintergrund. Da sollen jetzt auch zumindest die Modalitäten, zumindest für den theoretischen Fall, auch schon mal ausgearbeitet werden.
Wir halten fest, es wird ein Kredit aufgenommen von Seiten der EU. Aber was bedeutet das Ganze für die Ukraine?
Ja, das ist sicher eine deutliche Botschaft. Das haben gestern nun auch alle Beteiligten in dieser späten Nacht nochmal herausgestellt, dass die Botschaft an die Ukraine ist, die EU hält das Versprechen ein, dass man für die kommenden 2 Jahre die Finanzierung sicherstellt, dass man der Ukraine die Chance bietet, zu zeigen gegenüber Putin, gegenüber Russland, wir sind nicht verwundbar, wir sind nicht schwach. Und das bietet dann ja auch die Möglichkeit, bei den Verhandlungen, die jetzt noch weiter anstehen, auch stärker aufzutreten, als wenn es diese Finanzierung jetzt nicht gegeben hätte.
Das Wort stärker jetzt gerade benutzt. Was bedeutet dieser Kompromiss, wenn man jetzt so auf die Stärke der EU guckt?
Ja, so auf der Habenseite würde ich sagen, ja, am Ende gibt es dann doch eine Lösung, einen Kompromiss. Und trotzdem würde ich sagen, haben sich da deutliche Probleme gezeigt. Belgien wäre ja bereit gewesen, an das eingefrorene Vermögen ranzugehen. Aber am Ende waren zum Beispiel Frankreich und Italien nicht bereit, die nötigen Garantien zu geben. Und du hattest eben auch schon mal den Bundeskanzler angesprochen. Der hat ja auch gestern in Brüssel sehr deutlich gesagt, was seine erste Wahl gewesen wäre. Stellt sich dann im Nachhinein auch ein bisschen die Frage, hätte man vielleicht Belgien früher einbinden können? Ja, und ein Punkt noch. Man sieht Ungarn, Tschechien und die Slowakei, die sind da jetzt fein raus und haben da für sich eine Extralösung herausgefunden. Das ist dann manchmal vielleicht dann doch nötig, wenn man am Ende zu der Lösung kommen will und der Ukraine die Unterstützung bieten will.
Wir haben es im Gespräch gehört, Bundeskanzler Merz hätte lieber eingefrorenes russisches Staatsvermögen zur Finanzierung der Ukraine-Hilfen genutzt, was am Widerstand mehrerer Länder gescheitert ist. Darauf gibt es natürlich auch Reaktionen bzw. Kritik aus Deutschland.
So ist es. Wir haben Sie am Anfang ja schon kurz gehört. Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag etwa, bezeichnete den Kompromiss der EU-Staaten im Morgenmagazin als vertane Chance. Wir hören noch mal kurz rein.
Am Ende geht es darum, dass die Europäische Union für ihre eigene Sicherheit einsteht und das, was sie in dieser Zeit tun kann, auch selber tut. Und die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, also das Geld Russlands, was auf europäischen Banken liegt, jetzt zu nutzen und zu sagen, für die Verbrechen, die Russland gerade begeht, lassen wir Russland auch zahlen, nehmen wir Russland mit in die Verantwortung. Das wäre ein Signal gewesen, das Putin verstanden hätte. Deswegen hat er da so genau hingeschaut. Und Friedrich Merz ist da mit dem Vorhaben, das er voranbringen wollte, ein Stück weit gescheitert. Da konnte er sich nicht durchsetzen. Ich hätte ihm das sehr gewünscht.
Und auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen sprach von einem so wörtlich Ausdruck europäischer Schwäche, dass die EU den Kredit für die Ukraine selbst aufnehmen will, statt dafür auf die russischen Vermögenswerte zuzugreifen. Kritik kommt auch von der AfD, Marei.
Ja, richtig. Parteichefin Alice Weidel schrieb in den sozialen Netzwerken von unverantwortlicher Schuldenpolitik, für die am Ende der deutsche Steuerzahler die Zeche zahlen müsse.
Ja, es gibt aber auch Lob, wenig überraschend vom CDU-Koalitionspartner SPD.
Bundesfinanzminister Klingbeil etwa nannte den Kompromiss eine gute und pragmatische Einigung. Und auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig stellte sich hinter Kanzler Merz. Eine Einigung zur Nutzung russischer Vermögenswerte sei nicht an Deutschland gescheitert, sondern an anderen, sagte sie RTL und NTV.
Ein geteiltes Echo gibt es von einem, der viel Erfahrung auf dem internationalen und diplomatischen Parkett hat.
Und zwar von Wolfgang Ischinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Er begrüßt das Ergebnis, sieht in dem Kompromiss aber auch einen Glaubwürdigkeitsverlust für die EU. Im Deutschlandfunk sagt er, wir machen weiterhin den Eindruck, als wären wir eher Getriebene.
Naja, vom Ergebnis her betrachtet, bekommt die Ukraine das, was sie dringend braucht. Insoweit kann man sagen, sozusagen Klassenziel erreicht. Was mich persönlich stört, ist, dass die Art und Weise, wie das alles stattgefunden hat, über lange Wochen hinweg, ein aus meiner Sicht nicht gutes, ich sag's mal diplomatisch nicht gutes, ich könnte auch sagen, ein schlechtes Beispiel ist, für das, was man auf Neudeutsch Messaging nennt. Also was für Botschaften aus der Europäischen Union über die Handlungsfähigkeit und Zielsetzung der Europäischen Union kommen eigentlich bei den anderen an, also hier insbesondere in Moskau. Mhm. Und da muss ich dann sagen, wird das, was in der vergangenen Nacht in Brüssel passiert ist, weder in Moskau noch in Washington noch in Brasilien den Eindruck verstärken, dass die Europäische Union ein proaktiver Gestalter weltpolitischer Entwicklungen ist. Wir machen erneut, das wäre mein vorläufiger Eindruck, jetzt nachdem das ja erst ein paar Stunden her ist, wir machen weiterhin den Eindruck, als wären wir eher Getriebene und suchen dann nach Ersatzlösungen. Das ist ja gut und insoweit hat Bundeskanzler Merz sicher recht. Es ist das erreicht worden, was man erreichen wollte, aber um einen erheblichen Preis, nämlich um den Preis der Glaubwürdigkeit, der Entschlossenheit, der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union als glaubwürdigem, internationalen, respektierten Akteur. Das bleibt hier so ein bisschen auf der Strecke.
Und auch aus Moskau gibt es Reaktionen.
Ja, bisher allerdings eher verhalten, wie unser Korrespondent Björn Blaschke berichtet.
Bisher hieß es, Recht und Vernunft hätten in Brüssel gesiegt. Das erklärte Kirill Dmitriev. Er ist Sondergesandter von Russlands Präsident Wladimir Putin für Investitionen und Zusammenarbeit sowie für Verhandlungen mit den USA um einen Frieden für die Ukraine. Auf X schrieb Dmitriev weiter, die Stimmen der Vernunft in der EU hätten die illegale Verwendung russischer Reserven zur Finanzierung der Ukraine verhindert. Der Gipfel in Brüssel sei ein schwerer Schlag für die EU-Kriegstreiber. Konstantin Kosachew, der stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates, äußerte sich in seinem Telegram-Kanal. Er sieht ein Scheitern des Planes, den unter anderem Kanzler Friedrich Merz geschmiedet hatte. Merz wollte, vereinfacht gesagt, die eingefrorenen russischen Finanzrücklagen in Europa auftauen und an die Ukraine weitergeben. Das sei Merz und seinen Mitstreitern nicht gelungen. Deshalb, so Kosachew, blickten die Europäer nach der Entscheidung beim EU-Gipfel in das Grab, das sie sich selbst geschaufelt hätten.
Russland hat unterdessen signalisiert, dass es bereit ist, Sicherheitsgarantien westlicher Staaten für die Ukraine zu akzeptieren und auf Angriffe tief im Staatsgebiet zu verzichten.
Voraussetzung ist laut Moskau aber, dass es in der Ukraine Wahlen gibt. Das hat Präsident Putin auf seiner Jahrespressekonferenz gesagt. Außerdem müssen demnach auch die in Russland lebenden ukrainischen Staatsbürger an der Abstimmung teilnehmen können.
Und zum Schluss noch eine Meldung zu den Ukraine-Friedensverhandlungen und wie diese weitergehen könnten.
Genau, Bundeskanzler Merz schickt seinen Ukraine-Unterhändler Günther Sauter für das Wochenende nach Florida. Dort sind ja Gespräche zwischen den USA und Russland geplant. Allerdings ist unklar, ob und in welchem Format der außenpolitische Berater des Kanzlers an den Gesprächen teilnimmt, sagt zumindest die deutsche Presseagentur und will das aus Regierungskreisen erfahren haben. Sauter hatte die Ukraine-Verhandlungen in Berlin maßgeblich vorbereitet und gestaltet.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Marei Beermann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.